Deutschlandfunk, Information und Musik.
Am Mittwoch geht die EU-Ratspräsidentschaft an Deutschland. Eigentlich hatte man sich viel vorgenommen für die folgenden 6 Monate, aber dann kam Corona. Damit begrüße ich den Politikwissenschaftler Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Klima, digitales Brexit, kleiner Auszug aus der To-Do-Liste für die deutsche Ratspräsidentschaft. Thema Nummer 1 ist aber jetzt die Bewältigung der Corona-Krise. Was glauben Sie, da wird von den anderen Themen nicht viel bleiben?
Ich glaube, davon wird schon alles überschattet werden. Wir wissen, dass das Thema Nummer 1 ist in Europa und in vielen Mitgliedstaaten sehr viel große Probleme auslöst. Und das ist eigentlich auch die ganze Agenda der EU überschattet, weil auch die logistische Arbeit gar nicht so stark stattfinden kann, weil auch viele Treffen in Brüssel selbst beschränkt sind.
Gucken wir auf die Natur dieser Ratspräsidentschaft. Anders als der Begriff das suggeriert, ist das ja kein mit Macht und Befugnissen ausgestattetes Amt. Die deutschen Bundesminister leiten die Zusammenkünfte mit ihren europäischen Amtskollegen, ja, und Angela Merkel, die leitet die Treffen der Rats-, der Staats- und Regierungschefs. Was kann eine Ratspräsidentschaft denn überhaupt?
Ich glaube, die Ratspräsidentschaft wird häufig überschätzt, weil es ist vor allen Dingen eine vermittelnde Funktion. Man erwartet von einer Ratspräsidentschaft eher so als ehrlicher Makler aufzutreten, der Kompromisse zwischen den Mitgliedstaaten aushandelt. Und entscheiden kann man eigentlich fast gar nichts alleine. Dann kommt noch mal hinzu, dass die Agenda meistens langfristig geplant ist oder wie jetzt bei der deutschen Ratspräsidentschaft von Corona, also einer externen Krise, überschattet wird. Und dann sind die wichtigsten Treffen seit dem Lissabonner Vertrag auch noch von ständigen Präsidenten geleitet. Also der Europäische Rat, wo sich wirklich die Chefs treffen, das macht jetzt der ständige Ratspräsident Charles Michel. Die Außenminister macht der Hohe Vertreter. Die Eurogruppe hat ihren eigenen Präsidenten. Das heißt also, in Kernthemen ist zum Beispiel die Bundeskanzlerin eigentlich auch während der Ratspräsidentschaft in Anführungszeichen nur eine normale Teilnehmerin im Europäischen Rat.
Nun ist Deutschland aber gleichwohl ein Machtfaktor in der EU und Angela Merkel ist eine der profiliertesten Köpfe, ist sie ja auch geblieben, obwohl ihre politische Laufbahn eine vorhersehbare Endstation hat. Ja, dieser Machtfaktor, diese Profiliertheit, ist das gut oder schlecht für diese Vermittlerrolle, für diese Maklerrolle, die Sie beschrieben haben?
Ich glaube, das ist schon ein positiver Faktor jetzt in dieser Krise. Angela Merkel ist die erfahrenste Regierungschefin in der Europäischen Union und bringt ein wahnsinnig großes Netzwerk mit. Ich glaube, wenn wir nicht unter Corona-Zeiten sprechen würden, dann hätte es vielleicht schon schwierig werden können. Wir erinnern uns, eigentlich sollte es ja mittlerweile eine andere CDU-Spitze geben und da hätte es durchaus Fragen über die Führung von Angela Merkel geben können. Aber jetzt ist sie wieder mit sehr viel positivem Rückhalt in diese Präsidentschaft gegangen und kann damit, glaube ich, in dieser außerordentlichen Situation mehr für Europa tun, als es vielleicht hätte tun können, wenn es eine normale Präsidentschaft am Ende ihrer Bundeskanzlerin-Laufbahn gewesen wäre.
Also Corona reduziert das Handlungsfeld, haben Sie gesagt. Zugleich gibt es hohe Erwartungen. Das klingt schon nach einem ziemlichen Spannungsverhältnis.
Ja, ich glaube, manchmal kann man es so ausdrücken, die EU läuft ungefähr gerade auf 30%. Was die Treffen angeht, die über Videokonferenzen stattfinden, die überhaupt in großen Räumen stattfinden können, wo auch die Hygienemaßnahmen in Brüssel stattfinden, eingehalten werden können. Und die EU nenne ich manchmal gerne so eine Kompromissmaschine. Da läuft viel über diese vielen Arbeitsgruppen und Treffen und die sind eben eingeschränkt. Und auf der anderen Seite, wenn man sich die Agenda anguckt, dann ist das eigentlich 150-200% einer normalen Ratspräsidentschaft. Sie haben schon gesagt, Corona, 7-jähriger Finanzrahmen, immer eine schwierige Verhandlung. Brexit, das wird auch ein großes Ding. Und dann eben die eigentlichen Vorhaben, Klimapolitik, Migration, Rechtsstaatlichkeit. Das wird schon schwer, alles in einem halben Jahr abzudecken.
Wenn wir so ein Projekt nehmen wie den Green Deal, vor Corona entstanden, also die Idee, Investitionen dem Ziel des Klimaschutzes unterzuordnen. Jetzt geht es wohl eher darum, überhaupt ein bisschen Klima in die Pandemiebekämpfung reinzupacken. Was wird aus den großen Themen?
Ich glaube, da wird einiges verschoben werden oder nochmal anders gedacht werden. Sie haben den Green Deal angesprochen. Das ist ein Großprojekt der neuen Kommission von Ursula von der Leyen. Und da sollten eigentlich die ersten großen Initiativen jetzt vorgelegt werden. Ein bisschen haben wir schon, aber einiges, das deutet sich schon an, wird nach hinten verschoben werden oder nochmal neu gedacht, weil einige Mitgliedstaaten sagen, unsere Industrie leidet jetzt so dermaßen unter der Corona-Krise. Wir müssen nochmal überlegen, wo wirklich die Transformation sinnvoll angegangen werden kann, ob sie jetzt besonders stark vorangetrieben werden oder ein Mitgliedstaat wie Tschechien, der sagt, wir müssen den Green Deal stoppen, wir müssen jetzt alles daran setzen, unsere Industrie wieder aufzubauen.
Zugleich ist ja absehbar, dass die Corona-Krise nicht alle Staaten der EU gleichermaßen beansprucht oder noch beanspruchen wird. Der Süden ist ungleich stärker betroffen. Deutschland hat mehr als andere Staaten die Kraft, sich mit riesigen Konjunkturprogrammen zu helfen. Allein das birgt ja Sprengkraft. Sie haben Europa als Kompromissmaschine beschrieben. Was wird denn aus der Kompromissmaschine in dieser besonders schwierigen Situation?
Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass woran die deutsche Ratspräsidentschaft gemessen werden wird, das ist dieser 7-jährige Finanzrahmen und der EU-Wiederaufbaufonds, also diese Mittel, die Deutschland und Frankreich vorgeschlagen haben, um eben diese Disparitäten zwischen den Mitgliedstaaten ein Stück weit auszugleichen. Und wir sehen das jetzt schon, dass seit Beginn der Corona-Krise Deutschland für fast 50% der staatlichen Beihilfen verantwortlich ist, die in die Wirtschaft gepumpt worden sind, um die Corona-Folgen zu bekämpfen. Und das löst natürlich sehr viele Disparitäten aus. Und das ist wirklich Sprengkraft für den Binnenmarkt, aber ein Stück weit auch für die Demokratie in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Und deswegen glaube ich wirklich, dass das Herzstück dieser Präsidentschaft, das, was das oberste Ziel sein wird, ist in relativ kurzer Zeit diesen Finanzrahmen und diese Mittel für den Wiederaufbaufonds auszuhandeln, wo es ja nicht nur um die politischen Prioritäten geht, sondern ganz stark auch um die Verteilung zwischen den Mitgliedstaaten. Wer zahlt mehr ein? Wer kriegt mehr zurück? Wie groß ist der Anteil von Krediten? Wie viel Zuwendung bekommen die Mitgliedstaaten, und das werden ganz, ganz harte Verhandlungen.
Und das Ganze hat ja dann auch wieder Rückkopplungen auf die Innenpolitik, und was die angeht, kann man ja manchmal den Eindruck haben, dass über europäische Finanzen eher verschämt gesprochen wird, mit Rücksicht auf sehr EU-kritische Positionen bei der politischen Rechten. Diese Art Verschämtheit funktioniert ja während des Ratsvorsitzes nur sehr bedingt. Was erwarten Sie an innenpolitischen Debatten?
Ich glaube, gerade die Finanzfrage ist während der Ratspräsidentschaft auch innenpolitisch noch schwieriger. Es wird von der Ratspräsidentschaft, wie gesagt, erwartet, dass sie als ehrlicher Makler auftritt. Und es ist natürlich für den größten Nettozahler in den EU-Haushalt besonders schwierig, wo dann manchmal erwartet wird, für Kompromisse noch mehr Geld auf den Tisch zu legen. Und deswegen glaube ich schon, dass Deutschland da als Nettozahler in einer schwierigen Rolle sein wird. Und dass dann vielleicht, gerade wenn es ums große Geld geht, in einer Zeit, wo die Schulden steigen, auch innenpolitisch mehr Fragen gestellt werden, inwieweit kann die Bundesrepublik mehr leisten und inwieweit will sie mehr leisten. Bisher muss man allerdings sagen, dass zumindest aus meiner Beobachtung die Unterstützung für den veränderten Kurs von Bundeskanzlerin Merkel, die ja durchaus auch einige zentrale rote Linien geopfert hat für diesen Wiederaufbauplan, in ihrer eigenen Fraktion unterstützt werden.
Nun hat ja die Corona-Krise ganz grundsätzlich einiges an Verwundbarkeiten offengelegt, die man auch vorher schon kannte. Sie taten nur nicht so weh, die Abhängigkeit von globalen Lieferketten zum Beispiel, Stichwort Deglobalisierung. Unterm Strich besteht die Chance, dass die EU klüger wird durch Corona.
Ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Krise, die zeigt, wie wichtig der europäische Zusammenhalt ist und wie fragil er aber auch ist. Denn wir haben gesehen, viele Mitgliedstaaten haben erstmal sehr egoistisch reagiert, auch Deutschland, Exportverbote früh ausgesprochen und erst dann wieder daran zurückgefunden, zusammenzuhandeln. Und das ist, glaube ich, eine Lehre, die aus der Krise gezogen werden muss. Nochmal, wenn solche globalen Ereignisse auf die EU zuprallen, dann kann die EU nur gemeinsam reagieren oder sie wird auseinandergetrieben.
Ganz kurz zum Schluss, Sie haben in einem Aufsatz zur Ratspräsidentschaft einen Mitarbeiter des früheren US-Präsidenten Obama mit dem Satz zitiert, vergeude nie eine schwere Krise. Das wäre eine Losung für die kommenden 6 Monate?
Ja, ich glaube, die Bundeskanzlerin hat ja faszinierenderweise gesagt, das ist die größte Bewährungsprobe der EU in ihrer Geschichte. Das ist schon ein großes Wort, wenn man sich denkt, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Und dann braucht es auch eine entsprechende Antwort. Und ich glaube, das wird von der deutschen Ratspräsidentschaft erwartet, vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich.
Danke fürs Gespräch. Nikolai von Ondarza war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.